Wir kommen jetzt zu dem letzten Vortrag und ich muss sagen, dass es für mich natürlich eine Arbeit gewesen ist, aber eine sehr erfreuliche. Dieser Teil von Österreich hat eine besondere Rolle gespielt in meinem Leben. Ich habe gesagt, dass zum ersten Mal war es vor 33 Jahren, dass ich hier war, was ich vergessen habe zu sagen, ist, das war auf meiner Hochzeitsreise. Und seit damals ist es immer eine Freude gewesen. Aber eine Freude aus einem anderen Grund. Weil eine solche Konferenz sehe ich als ein Teamarbeit. Und ich bin euch sehr dankbar für die vielen Gebete, die gemacht worden sind. Wenn irgendjemand vorne steht und versucht, mit der Hilfe des Herrn das Wort auszulegen, es ist äußerst wichtig, dass wir, die zuhören, fühlen uns ein wesentlicher Teil dieses Vorgangs. Tatsächlich vielleicht der wichtigste Teil. Weil es ist sehr leicht zu vergessen, dass der, der vorne steht, dient die anderen. Und Gottes Prinzipien sind, dass die, die gedient werden, sind viel wichtiger als die, die dienen. Und das ist sehr leicht zu vergessen. Und so bin ich euch sehr dankbar für die mittragenden Gebete. Und mein Gebet ist, dass auch heute der Herr zu uns redet und uns ermutigt, für ihn weiter zu leben in unserer Gesellschaft. So, wir haben versucht, über die erste Hälfte von Daniel etwas zu sagen. Wir haben gemerkt, dass Daniels Buch eine gewisse Struktur hat. Leute haben gemerkt, dass in Daniel gibt es Prophetie und Erzählung, Geschichte. Die haben auch gemerkt, dass es unterschiedliche Arten und Weise gibt, wie man diese Prophetie aufteilen kann. Das Buch trennt sich nicht schlicht in Prophetie und Geschichte, weil es gibt sehr viel Prophetie von Kapitel 7 an, aber auch in 2. Das Buch ist nicht chronologisch, weil die Vision, die Daniel hatte in 7 und 8, fanden vor den Ereignissen von Kapitel 6 statt. Und so es kann vielleicht sein, dass die Struktur, wie Daniel sein Buch geschrieben hat, eine wichtige Botschaft für uns trägt. Wir haben gemerkt so weit, dass Nebukadnezar hat Israel erobert. Und die Geschichte geht bis zu Ende Babylons. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein, wie wir das zum Ausdruck bringen. Das heißt, am Ende von Kapitel 5 haben wir nicht das Ende Babylons. Die Stadt Babylon existierte am nächsten Tag. Und das Land. Was wir haben, ist das Ende der babylonischen Herrschaft. Und das ist äußerst wichtig, weil, obwohl hier mit dem Ende von Kapitel 5, kommen wir zu der ersten Übergangsphase in diesem großen Traumbild. Gold und dann Silber. Und in Daniel selbst kommen wir zu dem Übergangspunkt zwischen Gold und Silber. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass viele Dinge blieben, wie sie waren. Die Grundphilosophie der Babylonier hat sich nicht über Nacht geändert nach dem Tod Belsatzers. Und das kann uns helfen zu sehen, dass wenn der Stein dieses Traumbild zerschmettert, man liest den Text, als ob alles auf einmal zerschmettert wird. Und man denkt, aber das ist doch unmöglich, weil wenn der Herr Jesus kommt, Babylon ist schon längst vorbei. Ja, aber nur in einer Hinsicht. Weil interessanterweise, obwohl hier das Ende der babylonischen Herrschaft steht, in der Offenbarung finden wir Babylon wieder, nicht wahr? Und zwar finden wir Babylon wieder mit ähnlichen Eigenschaften. Wir haben gesehen in Kapitel 2, Kapitel 3, die politische Seite. In Kapitel 4 und Kapitel 5, die kulturelle Seite. Und durchdringen durch das Ganze die religiöse Seite. Alle diese drei Eigenschaften Babylons erscheinen wieder mal in der Offenbarung. Babylon, die große, schöne Hure. Symbol aller Religion, die dem Herrn untreu ist. Babylon, die kulturelle und wirtschaftliche Macht, die gerichtet werden muss. So, wenn wir diese Prophetie lesen, dürfen wir nicht simplistisch denken, das ist das Ende von Babylon und dann gehen wir weiter. Nein, es ist viel komplizierter und viel interessanter natürlich. Die Prinzipien, die Grundphilosophien von Babylon gehen weiter. Wir finden sie in unserer Gesellschaft heute, wie wir so plastisch gesehen haben. Das heißt, jeder Teil der Geschichte wirft Schatten in die Zukunft. Und es braucht die ganze Geschichte, um ein Bild vor unseren Augen zu stellen von der Zukunft, damit wir die unterschiedlichen Trends auch in unserer Zeit erkennen können. Die andere Sache, die man merkt, ist, dass Gott Herr der Geschichte ist. Er weiß im Voraus. Er wusste, und er hat es zu Nebukadnezar gesagt, dass die babylonische Herrschaft zu Ende kommt. Also er hat es vorher gesagt. Was sind die Folgen dieser Vorhersage? Weil es logische Fragen gibt. Bedeutet das zum Beispiel, dass Nebukadnezar, Belsatzar und diese Könige einfach Roboter waren, die vorher bestimmt wurden? Oder? Und ich glaube, auch hier in Daniel sehen wir die Komplexität. Einerseits Gottes Souveränität, andererseits menschlicher Verantwortung. Und beides muss man haben. Es ist zu merken, wie in Kapitel 4 und Kapitel 5 beide diese Könige sind als verantwortlich behandelt. Nie die Rede, vorher bestimmt, Ende wird kommen sowieso. Nein, nein, nein. Es ist viel komplizierter als das. Gott wusste es. Gott hat es vorher gesagt, aber im Rahmen seiner Herrschaft der Geschichte, die Menschen, die Großen wie Nebukadnezar und Belsatzar und auch die anderen, die werden wie verantwortliche Menschen behandelt. Weil diese Frage der Werte ist äußerst wichtig. Wie wertet Gott den Menschen? Nimmt er den Mensch ernst oder ist der Mensch bloß ein Robot? Das ist so klar von dem Buch Daniel, dass wir diese zwei ausgeglichenen Seiten haben. Natürlich verstehen wir das vollkommen. Wir haben nur eine kleine Idee, was die Zeit überhaupt ist. Und wenn wir die einfachen Dinge nicht völlig verstehen, wie Materie und Energie, wie können wir hoffen, die größeren Dinge zu verstehen, wie Gott selbst? Es bleiben Geheimnisse. Aber wie die Bibel Gottes Herrschaft über die Geschichte offenbart, es ist eindeutig klar, dass wir diese zwei Seiten haben. Und wenn wir Gleichgewicht verlieren, einerseits oder andererseits, bekommen wir davon ein verzerrtes Bild. Eine andere Kleinigkeit, aber doch eine interessante Sache. ist, dass es zwei Belsatzers gab. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass bei diesem letzten Bankett es zwei Belsatzers war, weil der Name, der dem Daniel gegeben wurde, und der Name des Königs waren mehr oder weniger dasselbe. Belsatzar, Beltschatzar, die Bedeutung war fast haargenau dasselbe. Und das ist auch sehr interessant, weil wenn der erste Hälfte des Buches kommt zu dem Höhepunkt, sehen wir zwei Leute mit fast derselben Name. Aber die wahre Identität von beiden war total anders. Ein, der sich selbst vergöttert hat und trank aus den goldenen Gefäßen, als ob er über Gott wäre. Der andere, der Gott als sein höchster Wert hat. Es ist interessant zu merken, und es bringt uns dazu die Wichtigkeit der Identität, die wir durch Gottes Gnade haben. Und dann kommen wir zu der zweiten Hälfte des Buches. Wie ich anfangs gemerkt habe, in der ersten Hälfte haben wir ein Eingangskapitel und dann zwei Paare, zwei Bilder, zwei Könige diszipliniert. In der zweiten Hälfte haben wir denselben Muster. Erstens ein Eingangskapitel und dann zwei Paare, zwei Visionen von Tieren und dann zwei Schriften werden erklärt. Und so, gerade weil die zwei Hälfte diese Ähnlichkeiten vorzeigen, lohnt es sich, ein bisschen zu vergleichen. Kapitel 1 und Kapitel 6. In Kapitel 1, Nebukadnezar hat die Gefäße Gottes respektvoll in sein Tempel eingestellt. In Kapitel 6 haben wir etwas völlig Neues in diesem Buch. Obwohl Nebukadnezar später hat anbefohlen, dass die Juden und alle anderen müssten niederfallen und vor seinem Standbild anbeten, er hat nie die Anbetung, Gottes Anbetung der Juden verboten. Hier kommt es zu einer deutlichen Verschlechterung der Lage. Weil hier in Kapitel 6 zum ersten Mal verbietet der König alle andere Anbetung. Nur zu ihm darf man beten 30 Tage lang. In Kapitel 1 weigert sich Daniel zu essen. Er war nicht bereit, sich zu verunreinigen. Er war nicht bereit, teilzunehmen an das, was ihm verboten wurde. In Kapitel 6 weigert sich Daniel nicht zu beten. Das heißt, er war nicht bereit, mit seinem Gebet zu dem Gott, der Schöpfer, aufzugeben. In Kapitel 1 waren die Behörden sympathisch, haben ihm eine Chance gegeben, haben ihn auf die Probe gestellt. In Kapitel 6 ist es gerade das Gegenteil. Die Behörden waren diejenigen, die gegen Daniel waren, obwohl er verantwortlich war, dass sie noch am Leben waren. Aber in beiden Geschichten ist Daniels Treue bestätigt. Und so, wir haben gewisse Ähnlichkeiten und Kontrasten, die können uns helfen, diese Sache besser zu verstehen. Also kurz zu Kapitel 6. Nur ein paar Stichpunkte. Erstens, worum geht es? Was ist das Hauptthema? Und wenn wir Kapitel 6 lesen, wir lesen immer wieder von dem Gesetz der Medo-Persier. Und wir lesen auch von dem Gesetz Gottes. Diese Behörden waren neidisch über Daniel, weil der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Und sie suchten, diese anderen Minister und Satrapen, einen Anklagegrund gegen Daniel, wie es in Kapitel 6, Vers 5 sagt. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden war. Die Untersuchungskommission, diese Leute, die gegen Daniel waren und ihn verhasst haben, haben nichts finden können. Das ist erstaunlich. Wie wäre es bei mir? In meiner Haltung, meiner Arbeit gegenüber. In der Fabrik, im Laden, zu Hause, in der Universität, im Geschäft. Die konnten nichts finden. Das ist gewaltig. Und das waren keine netten Leute, die wollten einfach sehen, ob alles mehr oder weniger in Ordnung wäre und wir können ihnen noch ein paar Schilling Gehalt mehr geben. Nein, nein. Das waren Leute, die wollten etwas finden. Und die haben das Leben dieses Mannes auseinander zerstückt und unter die Lupe gestellt und konnten nichts finden. Das ist sehr herausfordernd. Wenn die Menschen mein Leben analysieren würden, was für ein Zeugnis in der Gesellschaft. Und weil sie nichts finden könnten, sagten sie, wir werden es nur im Gesetz seines Gottes finden. Zeugnis, dass er völlig in Ordnung war, nur im Gesetz seines Gottes. Und so sie dachten an eine sehr kluge Methode. Sie kamen zu dem König und sie haben ihn eine Verordnung erlassen lassen. Das heißt, die sagen zu dem König, nun, König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf nach dem Gesetz der Medier und Persier. Gottes Gesetz, das Gesetz der Medier und Persier, das unaufhebbar ist. Hier ist etwas völlig Neues in der Geschichte. Weil mit der Herrschaftsübergang von Babylon zu Medo-Persien haben wir nicht bloß ein Herrscher wird durch einen anderen übersetzt, sondern wir kommen zu einer völlig neuen Regierungsform. Der Unterschied zwischen absoluter und konstitutioneller Monarchie, das heißt, Nebukadnezar und die Babylonier waren absolute Monarchen. Wen er töten wollte, den tötete er. Das ist das Prinzip, das in Daniel gesagt wird. Er hat die absolute Macht. Aber in Medo-Persien ging es anders. Das heißt, sie hatten ein Gesetz. Und nachdem das Gesetz unterschrieben wurde, galt das Gesetz auch für den König. Er durfte nicht tun, was er wollte. Und das ist eine sehr interessante Sache. Ich hoffe, dass es welche von euch gibt, die Geschichte studieren. Aber ich finde diese Tatsache hier in Daniel so nützlich, mit anderen über die Weltgeschichte zu sprechen. Die unterschiedlichen Formen, wir haben es schon angedeutet in dieses Traumbild. Hier ist eine detaillierte Analyse vom Unterschied zwischen den beiden. Gesetz, ist Gesetz eine gute Sache? Wo würdest du lieber leben? Unter der Herrschaft Nebukadnezar? Wo, wenn ein Kopfschmerz hat und du wärst die erste Person, den er am Tag traf, dann wahrscheinlich hättest du auch einen großen Kopfschmerz nachher. Vielleicht keinen Kopf mehr. Oder in einer Situation, wo ein Gesetz gab, wo auch der Herrscher unter dem Gesetz stand. Das war natürlich Fortschritt. Aber, was haben wir gestern gesagt? Keine Regierungsform ist vollkommen. Die sind relative Werte. Es war ein Fortschritt in einer gewissen Hinsicht. Aber gerade dieses Gesetz, das unaufhebbar war, war die Methode, wie diese Behörden, die gegen Daniel waren, ihre Chance sahen. Gebet, Verbot, und dann gehen alle Behörden zu einer Gebetsstunde mit Daniel. Aber sie lauschten außerhalb. Daniel hat das Fenster offen gegen Jerusalem. Wunderbar. Bisschen frische Luft reinzulassen. Von Jerusalem, weil dort war Daniels Hoffnung. Letzten Endes, das Geheimnis seines Zeugnisses ist in Babylon und er war ein treuer Diener. Babylon, Medo-Persia. Aber er sah seine Hoffnung nicht in Babylon. Und so er betet weiter und die Leute lauschten. Wahrscheinlich das erste Mal, dass sie je zu einer Gebetsstunde gegangen sind. Und dann, sie haben es berichtet. Und Daniel wurde in die Löwengrube geschickt. Die haben es ausgenutzt. Was denken wir von diesem Gesetz? Also, wir werden bald feststellen, was Gott von diesem Gesetz denkt. In Daniel Kapitel 1 weigert sich Daniel zu essen. In Daniel 6 weigern sich die Löwen zu essen. Nicht wahr? Wieso denn? Weil hier haben wir der nächste Schritt in der Analyse des Unterschieds zwischen Tieren und Menschen. Wir haben schon gesehen, dass Daniel ein Zoo hat. Nebukadnezar aß Gras. Sein Haar ist wie Adlerfedler geworden und sein Nägel wie Vogelkrallen. Dann die Löwen in der Grube. Dann der Löwe mit Adlersflügel, der Bär mit Vogelflügel. Und das erschreckende Tier mit eisernen Zähnen und 10 Hornen. Und so, diese Frage kommt vor. Gibt es einen Unterschied zwischen Mensch und Tier? Und in der biologischen Revolution heutzutage und in der Revolution in der Informatik gibt es 2 Dinge, die beschleunigt vorwärts getrieben werden. Erstens, in einer Richtung, gibt es einen Unterschied zwischen Mensch und Maschine? Ich habe mit einem Experte in der künstlichen Intelligenz neulich gesprochen und er sagt, John, wir werden einen Mensch bauen. Hat es ernst gemeint? Ohne Stolz, wir werden einen Mensch bauen. In der Biologie, Mensch und Tier, der Versuch ist, zu beweisen, dass es keinen Unterschied gibt. Was sagen wir dazu? So auf verschiedenen Ebenen. Dieses Buch von Daniel provoziert uns, darüber nachzudenken. Warum essen Löwen Menschen? Sie sehen einen schönen Mensch, der kommt in die Grube, die essen ihn auf, ohne Gewissensbissen. Weil ein Löwe kein moralisches Wesen ist. Tiere sind amoralisch. Wir denken nicht, dass unser Hund gesündigt hat, wenn er ein paar Flöhe bekommen hat oder etwas anderes, nicht? Oder unsere Katze. Die leben durch Instinkt. Machen Tiere Gesetze? Gibt es ein Tierparlament? Ist Gesetz ein Hinweis, die Existenz von einem Gesetz, das geschrieben ist, ein Hinweis von einem Unterschied zwischen den beiden? Ich frage nur. Heute ist die Zeit für Fragen, nicht für Antworten. Und hier in diesem Kapitel von Daniel sehen wir, dass es möglich ist, wie bei Nebukadnezar, aber noch intensiver, für Menschen wie Tiere sich zu benehmen. Wenn man die Nationen sieht, zum Beispiel, wenn ich jemanden töte, dann werde ich beschleunigt in Gefängnis geliefert werden. Wenn ein Staat den Geheimdienst organisiert, einen Mensch zu töten. Ist es irgendwie anders? Staaten benehmen sich wie Machtblöcke, wie Tiere ohne Moral. Gesetz. Gesetz ist ein Thema, das immer wieder vorkommt in dieser zweiten Hälfte des Buches. Das Gesetz Gottes und die Gesetze und Regelungen der Menschen. Und Gesetz benutzt, um Gläubigen zu unterdrücken. Oh, das ist ein Thema für heute, nicht wahr? 30 Tage Verbot in Kapitel 6. In Kapitel 7, das vierte Tier, meint die Zeiten und Gesetz zu ändern. 3,5 Zeiten der Unterdrückung der Heiligen. Kapitel 8, tägliches Opfer, ein Gesetz unter den Juden, tagtäglich ein regelmäßiges Opfer zu haben, eingestellt, Wahrheit auf den Boden geworfen. 2300 Abende und Morgen. Kapitel 9, Hauptthema Ungehorsam Gottes Gesetz gegenüber, Missachtung der Wahrheit und daher 70 mal 7. Kapitel 10 bis 12, tägliches Opfer, wieder mal erwähnt, 3,5 Zeiten, 1290, 1335 Tage. Und immer kommt dieses Thema vor. Gesetz, Regelung und Unterdrückung auf der Basis der menschlichen Haltung diesen Gesetzen gegenüber. Und so wollen wir kommen zu den zwei Visionen, Kapitel 2 und Kapitel 7. Jeder hat gemerkt, wie ähnlich sie sind. In Kapitel 2 haben wir vier große Reiche in Form eines Menschen. In Kapitel 7 haben wir die vier Reiche in Form von Tieren. In Kapitel 2, das Problem ist, dass dieser Kolossus nicht stabil ist, weil er eine tödliche Schwäche hat. In Kapitel 7 ist es umgekehrt, es ist die furchtbare Stärke des vierten Tieres. Und dann in Kapitel 2 ist der große Mensch durch einen Stein ersetzt, während in Kapitel 7 das Tier, das vierte, wird zerstört. Und der Menschensohn regiert. Und der Vergleich zwischen diesen zwei Seiten gibt uns einen Ausgleich, weil hier wieder kommt Gottes Bewertung der Königreiche. Diesmal nicht in Form einem schönen, wunderschönen Kolossus, sondern in der Form von wilden Tieren. Wilde Tiere, weil, wie schon gesagt ist, die Machtblöcke, die es in dieser Welt gab und auch heute gibt, sind amoralisch. Und zunehmend, wie die Globalisierung wächst. Aber doch müssen wir merken, dass Gottes Analyse färbt diese Tiere nicht alle gleich. Wir merken in diesen Tieren ab und zu mal menschliche Eigenschaften. Und das ist äußerst wichtig. Zum Beispiel in Kapitel 7 und Vers 4, das erste war wie ein Löwe und hatte Adlers Flügel. Ich sah hin, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm das Herz eines Menschen gegeben wurde. Hier ist ein Tier mit einem menschlichen Herz. Und dadurch erkennt Gott und sagt es uns, dass sie sind nicht gleich tierisch wild, sondern ab und zu mal kann man menschliche Eigenschaften sehen, wofür wir äußerst dankbar sein sollten. Aber das Furchtbare an diesen vierten, dieser kleine Horn so genannt, ist die furchtbare Stärke. Und man liest von einer tierischen Stärke und die Augen eines Menschen. Augen sind in der Schrift Symbole der Intelligenz, Einsicht. Und hier ist eine furchtbare Mischung von tierischer Macht, furchtbarer Macht und menschlicher Intelligenz. Interessant, dass wieder mal in der Offenbarung der letzte Tyrann wird beschrieben als das Tier. Weil, wie wir alle wissen, diese Tiere erscheinen wieder in der Offenbarung. Wir haben schon gemerkt, dass dieses Tier versucht, die Zeiten und das Gesetz zu ändern. Ich finde das irgendwie erschreckend, weil wir, meine liebe Geschwister, leben in einer Zeit, wo auch heute die Politiker versuchen, die Grundgesetze zu ändern. Zum Beispiel, Gott hat geordnet, dass die Grundeinheit in der Zivilisation sollte Mann und Frau sein. Und hier in unserer Zeit der Geschichte, man versucht, gleichgeschlechtliche Beziehungen gleichzusetzen wie die Ehe. Das ist ein Beispiel. Und wenn man versucht, die Grundgesetze, die von Gott gekommen sind, zu ändern, sind die Folgen verheerend. Diese sind keine Kleinigkeiten. Und hier sehen wir, der Trend schon längst zurück in der Geschichte in Daniel, aber so aktuell heutzutage. Er wird danach trachten, heißt es in 7,25. Er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. 10 Hörner, 1 Horn. Die Symbole, wir haben keine Zeit in Einzelheiten zu gehen, werden wiederholt in der Offenbarung. Meiner Verständnis nach ist hier eine Beschreibung der letzten Form der heidnischen Regierung. Furchtbare Macht, menschliche Intelligenz, tierische Macht, aber Gott sei Dank seine Herrschaft begrenzt. Zeiten und eine halbe Zeit. Und es ist interessant und äußerst wichtig, in Daniel, auch damals, heute und in der Zukunft zu sehen, dass jedes Mal, dass wir von einer furchtbaren Unterdrückung lesen, ist es begrenzt. Letzten Endes, auch diese Zeiten sind in der Hand des Herrn. Und so, diese sind sehr ernste Sachen. Aber es geht weiter. Es kommt ein Gericht. Oh Gott sei Dank, dass es ein Gericht kommt. In dem Psalmen lesen wir, wie die Bäume und Berge sich freuen sollten. Die ganze Kreation sollte sich freuen, weil Gott kommt. Weil unser moralisches Gefühl, unser moralisches Empfinden, das letzten Endes mit Gottes Gesetz verbunden ist, spottet uns nicht, ist keine Fantasie. Und letzten Endes wird Gott erscheinen, um das zu bestätigen. Ein Gericht kommt. Und das ist eine erfreuliche Sache. Ein Gott, der nicht richtet, ist letztlich kein Gott der Liebe. Und hier ist das Wunderbare. Das Wunderbare ist, dass diese Reihenfolge von Tieren die wird ersetzt durch kein Tier, durch einen vollkommenen Mensch. Oh, schau mal diese Kontraste. Ist es nicht eine erfreuliche Sache, die uns voll Zuversicht macht, zu wissen, dass das letzte Wort und die letzte Herrschaft, die für die Ewigkeit dauert, ist in den Händen eines perfekten Menschen, unseres Herrn Jesus Christus. Oh, ich finde das gewaltig. Kein tierische Eigenschaft in ihm. Er kommt mit den Wolken des Himmels. Was übrigens nicht ein Hinweis auf die Himmelfahrt ist, weil es wiederholt ist in Offenbarung schon Jahre nach der Himmelfahrt. Es bezieht sich auf, was wir als die Wiederkunft Christi denken. Das eines Tages. Die Bilder sind wunderschön, nicht wahr? Erstens ein Stein. Stabilität ist das Schlagwort. Aber diesmal kein Stein, sondern ein Mensch, weil was passiert ist durch die ganze Geschichte und zunehmend bis zu dem Tier, ist tierisch, gewalttätig und furchtbar. Und wir dürfen getröst sein, dass letzten Endes ist die Geschichte in den Händen keines Tieres, sondern eines Menschen, unser Herr Jesus
Christus.
Und vielleicht ist das ein gewisser Höhepunkt des Buches, weil dies sind die Worte, die der Herr auf seine Lippen genommen hat, als er vor einigen Tieren damals stand. Weil der Hohepriester, die Soldaten, die benahmen sich wie Tiere, nicht wahr? Die spuckten auf den perfekten Menschen. Sie zerrissen, die haben ihn mit einer Dornenkrone gekrönt. Sie benahmen sich wie Tiere. Aber wenn er bedroht würde, hat er nicht gedroht, sondern wie ein Lamm. Was für ein Mensch ist dieser? Und wir dürfen ihn anbeten. Daniel sah tief in die Zukunft hinein. Und seine Stabilität und seine Hoffnung lag letzten Endes, dass in der Zukunft alles in der Hand eines Menschen sein wird. Aber dann Kapitel 3 und Kapitel 8. Ähnliche Thema wieder mal. In Kapitel 8 lesen wir von noch zwei Tiere in Daniels Zoo, ein Widder und ein Ziegenbock. Zunächst einmal Symbole von Medo-Persien-Könige und griechische Könige. Aber die Betonung, gerade wie in Kapitel 3, es geht um eine anscheinend unbegrenzte Macht. Niemand kann aus meiner Hand retten, sagte Nebukadnezar. So ist es in Kapitel 8. Wiederholt, niemand kann aus ihrer Hand retten. So, hier kommt wieder dasselbe Thema, aber noch intensiver. Nebukadnezar befahl die Anbetung seines Bildes. Aber dieser Horn, ein Symbol zunächst einmal für Antiochus Epiphanes, ungefähr 167 vor Christus. Er verbietet Gottes Anbetung. Er war der Mann, der das Lesen der Heiligen Schrift verboten hat in Jerusalem. Und Mütter, die ihre Kinder beschneiden ließen, würden lebendig über die Mauer geworfen zu ihrem Tod. Antiochus hat ein Bordell aufgestellt im Tempel und ein Schwein geschlachtet auf dem Opfer. Nie hat sowas vorher in Jerusalem passiert. Es war ein schreckliches Gotteslästerung. Und die Heilige Schrift sagt hier zu Daniel, dass diese Vision gehört zum Zeit des Enden. Wieso denn? Wenn es so deutlich über Antiochus spricht, weil Antiochus wirft große Schatten in die Zukunft. Gerade wie wir gesehen haben, es gibt Eigenschaften von Babylon in der Zukunft. So, es gibt Eigenschaften vom griechischen Reich in der Zukunft und vor allem von Antiochus. Er wirft Wahrheit zum Boden. Postmodernismus ist nicht neu. Wir leben in einer Zeit, wo vor allem in den Geisteswissenschaften der Einfluss von Postmodernismus sehr stark ist. Das heißt, die Idee, dass es keine absolute Wahrheit gibt, es gibt nur Wahrheiten. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Eine absolute Wahrheit existiert überhaupt nicht. Und viele Studenten haben sich auseinanderzusetzen. Aber es ist nicht neu. Der Versuch, den Begriff der Wahrheit zu bekämpfen, ist gar nicht neu. Und wir erleben Zeiten, wo es sehr intensiv gemacht wird. Obwohl es widersprüchlich ist. Es gibt Leute, die sagen, es gibt keine absolute Wahrheit, aber die nehmen diese Aussage als absolute Wahrheit. Widerspricht sich selber und ist total inkohärent. Und nicht nur das, niemand lebt, als ob es keine Wahrheit gäbe. Jeder geht davon aus, es gibt sehr wenig Bankmanager, die Postmodernisten sind, wenn es zum Bankkonto kommt. Ich gehe zur Bank und ich sage zum Bankmanager, das ist meine Wahrheit. Und er guckt auf seinen Computer und er sagt, meine Wahrheit ist, dass sie negativ 90 Millionen haben. Ah ja, das ist deine Wahrheit. Aber geben Sie bitte mein Geld, meine Wahrheit ist. Wie würde das funktionieren? Gar nicht. Sehr oft relativisieren die Leute die Wahrheit nur in den Gebieten, die sie nicht für wichtig halten. Und so vor allem in ethischen und Gottesfragen relativieren sie die Wahrheit. Hier ist eine Vorwarnung dessen. Er warf Wahrheit auf den Boden. Und das ist eine Sache, die wir in unserer Gesellschaft sehen. Weil, meine liebe Leute, wenn es keine absolute Wahrheit gibt, dann letztlich siegt der, der die größte Macht besitzt. Wahrheit als solche wird durch Macht bestimmt. Und daher, in allen Diktaturen, haben die Menschen versucht, die Geschichte umzuschreiben, damit die Leute die Wahrheit über ihre eigene Geschichte nicht verstehen. Und das ist grausam, einfach darüber nachzudenken. Ich wiederhole, wenn es keine absolute Wahrheit gibt, dann die Wahrheit wird das, was die größte Macht bestimmt. Der Kampf für die Wahrheit ist äußerst wichtig. Und vor allem im christlichen Bereich, weil wir glauben an eine Person, der behauptet, dass er die Wahrheit sei. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und im Neuen Testament, wir befinden uns in einer Situation, wo unser Herr, der König, steht vor Pilatus und sagt, dass er gekommen ist, um Zeugnis zu der Wahrheit zu geben. Was ist Wahrheit? Wahrheit? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich zu kreuzigen? Wahrheit und Macht. Und die zwei kollidieren beim Verhör von unserem Herrn Jesus Christus. Der König der Wahrheit und ein kleiner Mann, der meinte, er hätte die Wahrheit, die Kraft, die Macht, die von oben kam. Rom war das. Ein äußerst wichtiges Thema. Und es wird ein Kampf sein für uns alle, bei der Wahrheit zu bleiben, wenn es scheint, als ob der Staat eine unbegrenzte Macht hat. Aber auch hier die Zeit der Herrschaft begrenzt. Wunderbar. Und die Erscheinung, heißt es ganz am Ende von Kapitel 8, was gesagt wurde, Vers 26, ist Wahrheit. Es gibt doch noch eine absolute Wahrheit. Also, genug gesagt, zu sehen, wie wichtig und aktuell diese Themen sind. So, wir haben noch zwei Abschnitte kurz anzuschauen. Erstens Kapitel 9. Und der Vergleich zwischen Kapitel 4 und 9 ist sehr lehrreich. Wir haben hier eine Geschichte von zwei Städten, die zwei maßgebenden Städten der biblischen Geschichte. Einerseits Babylon, andererseits Jerusalem. Und was für eine Kontraste. Die Herrlichkeit Babylons in Kapitel 4, die Verwüstung Jerusalems in Kapitel 9. Sie war eine Trümmerstadt. Und in Kapitel 4 wurde der König gewarnt wegen sein Benehmen. Und er hat die Warnung nicht wahrgenommen. Und so musste er 7 Zeiten, das heißt 7 Jahre, gestraft werden. Israel, gewarnt, 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 gewarnt durch Jeremia, durch Jesaja, durch sämtliche Propheten. 70 mal 7. Große Kontraste, nicht wahr? Und wir können sofort sehen, warum. Nebukadnezar wusste sehr viel weniger als Israel, nicht wahr? Und Gott ist konsequent. Seine Strafe sozusagen ist proportionell zu das, was die Leute wissen. Aber das Wunderbare ist in beiden Fällen eine Wiederherstellung. In Daniel 9 ist es sehr wichtig zu sehen, hier ist Daniel und er liest Jeremia. Und zu seinem Erstaunen sieht er, dass Jeremia 70 Jahre vorhergesagt hat für diese Gefangenschaft. Und die Zeit war fast um. Und so Daniel war sehr begeistert zu wissen, was das bedeutet soll. So er kam mit der Prophetie von Jeremia und er hat darüber gebetet. Das ist ein sehr gutes Prinzip. Ich kenne Gläubigen, die über die Prophetie einander bekämpfen. Sie beten kaum darüber. Was Daniel getan hat, war, er nahm diese Prophetie und er sah, dass es fast zur Zeit gekommen ist, wo diese Prophetie erfüllt werden soll. Und er hat gebetet, Herr, was soll das heißen? Und er hat ein wunderbares Gebet gesagt. Gebet spielt eine große Rolle im Buch Daniel. Wir haben das gemerkt, nicht wahr? Gebet mit seinen Freunden. Aber hier betet er mit vollem Herz, Sehnsucht nach Jerusalem. Und er betet über Jerusalem, buchstäbliche Jerusalem, die Stadt Jerusalem. Es gibt Leute, die meinen, dass er betet hier über die Gemeinde. Das ist Dinge zu verwechseln, die nicht zu verwechseln sind. Er betet über Jerusalem und Israel mit derselben Sehnsucht wie Paulus in Römer 9, 10 und 11. Er will wissen, wie es weitergeht, meine beliebte Stadt. Und er betet und er steht mit seinem Volk Israel und bekennt die Sünde, dass sie das Gesetz Gottes missachtet haben, vernachlässigt haben. Und wir haben nicht Acht gegeben auf deine Wahrheit, sagt er in seinem Gebet. Merken wir die Betonung auf Wahrheit, die Wichtigkeit angesichts der Geschichte an der Wahrheit Gottes Wortes festzuhalten. Oh, ich kann das nicht überbetonen. Ich bin so dankbar zu denen, die zu mir als Student sagen, John, verbringe Zeit, um deine Bibel besser kennenzulernen, die Wahrheit besser kennenzulernen, weil es besteht immer die Gefahr, zunehmend heutzutage, dass wir verbringen sehr viel Zeit, vor allem in der Universität, mit unseren akademischen Fächern, aber unsere Bibelkenntnis bleibt sehr gering. Und wir merken das und die anderen merken das. Es ist natürlich ein großer Kampf, einen richtigen Sinn für Proportionen zu haben. Aber es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen und lernen, Gott zu lieben, nicht bloß mit unserem Herz, sondern mit unserem Verstand. Ich brauche das hier nicht zu sagen, aber es ist ein Skandal und eine Verleumdung Gottes, wenn manchmal Christen Ungläubigen den Eindruck vermitteln, dass Gott anti-intellektuell ist. Lieb den Herrn, dein Gott, mit ganzem Verstand. Und das ist auch ein Zeugnis in unserer Gesellschaft. Wenn es sichtbar wird, dass wir lieben Gott mit unserem Verstand. Ich kenne kluge Leute, die sämtliche Fußballergebnisse für die letzten 300 Jahre auswendig kennen. Sie nehmen Fußball sehr ernst. Sie verwenden ihr Intellekt, ihr Verstand. Aber wenn es zu der Bibel kommt, ist es eine andere Sache. Interessant, nicht wahr? Nicht, dass ich gegen Fußball bin, obwohl ich ein bisschen zu schwer bin, das zu spielen. Aber das ist eine andere Sache. Es ist sehr wichtig, dass wir Gleichgewicht haben. Dass wir lernen, die Bibel ernst zu nehmen. Und die beste Methode ist natürlich, mit unseren nichtgläubigen Freunden zu sprechen. Weil in ein paar Minuten werden sie Fragen aufstellen, die wir nicht antworten können. Und wir sollten dort ehrlich sein und dann zurück zu der Bibel kommen. Was sagt Gott dazu? Und dann wird unser Bibellese aktuell und lebendig. Daher halte ich es für äußerst wichtig, dass ich ständig auf der persönlichen Ebene an der Front stehe. Ich werde unruhig, wenn eine paar Wochen vorbeigehen und ich kein Gespräch mit einem Nichtgläubigen habe. Weil irgendwie allmählich wird die Sache artifiziell, künstlich und tot. Es ist so wichtig, dass es sowohl als auch ist, weil Gott uns gerufen hat, Zeugnis für ihn abzulegen. Und so in Daniel 9 bekommt Daniel diese einerseits erschütternde Antwort. Ja, 70 Jahre, Daniel, richtig. Aber die Sache ist komplizierter. Es wird 70 mal 7 dauern. Viele Ereignisse müssen geschehen, inbegriffen Tatsache, dass der Messias ausgerottet werden muss. Es war eine düstere Aussicht. Aber trotzdem, eine Wiederherstellung. Es wird ein Tag kommen, heißt es. Wenn wieder aufgebaut wird Jerusalem. Wenn letzten Endes wird der Sünde ein End gemacht, die Schuld gesühnt und ewige Gerechtigkeit eingeführt. Das bleibt noch für die Zukunft. In die Einzelheiten von Daniels interessante Mathematik hier habe ich keine Zeit einzugehen. Aber es war interessant, dass 50 Jahre vor Christi der Rabbi Nehemiah hat den Juden deutlich gesagt, wir dürfen den Messias ungefähr in 50 Jahren erwarten. Weil er es ausgerechnet hat, von der Zeit der Ansager Artaxerxes, Jerusalem wieder zu bauen, er hat es ausgerechnet, dass 69 mal 7 Jahre würden ungefähr dazu bringen, zu der Zeit. Und er hat recht gehabt. Hier ist eine faszinierende Sache. Gottes Genauigkeit in seinem Verständnis und in seiner Vorhersagen über die Geschichte. Er hat die Geschichte in seiner Hand. Und es sollte uns sehr ermutigen, im Nachhinein, wenn wir zurückblicken, sehen, dass so weit schon erfüllt ist. Und persönlich bin ich der Meinung, dass diese letzte 7 noch in der Zukunft stehen, weil wir sie finden in der Offenbarung. Und die haben mit den Ereignissen zu tun, die in Zusammenhang mit der Erscheinung unseres Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit zu tun haben. Aber hier geht es um Israel. Eines Tages kam Paulus und er hat auch diese Sehnsucht. Was soll passieren? Er hat eine große Sorge für Israel. Und die Antwort zu ihm war nicht, Paulus, du brauchst keine Sorge zu haben, weil die Gemeinde ist jetzt da. Es sind viele Gläubigen da. Das hätte seine Sorge nicht gestillt, weil er wollte wissen, was wird passieren mit der Verheißung durch das ganze Alte Testament. Hat irgendwie Gottes Wort zu nichts gekommen? Nein, 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 kam die Antwort. Und dann sagt Paulus, ich bin Israelit, nicht ich war und jetzt bin ich Christ. Er war Christ, aber er war immer noch Israelit, ein Überrest. Und eines Tages lernt er von dem Herrn, es kommt eine massive Erweckung. Das ist natürlich ein anderes Thema, aber es gibt Hoffnung für die Zukunft. Auch für diejenigen, die immer noch ihren Messias nicht erkennen. Es muss zur Umkehr kommen. Die Juden genauso wie die Heiden müssen alle umkehren und an den Herrn glauben. Es gibt nur eine Art Errettung. Es gibt nur ein Heil und Erlösung. Und dann kommen wir zum Ende. Zwei Enden oder mehrere. Wir haben das Ende Babylonien Herrschaft gesehen. Wie Belsatzar sich überhebt hat und gepriesen hat die Götter von Stein und Holz und so weiter. Und dann in Kapitel 10 bis 12 lesen wir von der detaillierten Programm der Geschichte in die hellenistische Zeit. So genau und faszinierende Weise beschrieben, detailliert, bis zu einem gewissen König, die zuerst ist Antiochus Epiphanes, aber dann sieht man, dass die Vision springt in die ferne Zukunft zur Zeit eines furchtbaren Königs, der keinen Gott erkennt, der sich erhebt über alles, was Gott heißt. An der letzten Endes zerstört wird. Es ist ein langer, komplizierter Vorschau der Geschichte. Aber ich möchte zum Ende kommen mit dem Zusammenhang dieser Geschichte. Ich war, sagt Daniel, am Ufer des großen Stromes. Das ist der Hiddekel. So fast 2 Kilometer weit ist zu dem Punkt, wo er war. Ein kolossaler Strom. Und als er stand neben diesem Strom, dachte er höchstwahrscheinlich an den Strom der Geschichte. Weil immer wieder durch Kapitel 11 und 12 lesen wir dieses Metapher, die Überflutung, wie Nation nach Nation überflutet von diesem Land in das andere. Mit den verheerenden Folgen des Krieges. Blut, Tod, Schmerz, Pestilenz, alles Mögliche. Die Geschichte ist ein kolossaler Strom. Wo geht er hin? Wo geht er hin? Wo geht deine Geschichte hin? Wir sind heute hier und morgen. Wo geht der Strom der Geschichte? Als Daniel dachte an den Strom der Geschichte, plötzlich sah er, dass über den Strom ein Mensch steht. Und dieser Mensch, er war ein Mann in Leinen gekleidet, seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas und sein Leib war wie ein Türkis und sein Gesicht wie das Aussehen eines Blitzes und seine Augen waren wie Feuerfackeln. Wer war dieser Mensch, der oberhalb des Stromes stand? Weil die Beschreibung ist sehr ähnlich zu der Beschreibung von einem Mensch, der Johannes sah, am Anfang der Offenbarung. In der Offenbarung geht es um, wie gehen die Gemeinden weiter? Und damit die Gemeinden weitergehen können, brauchen die Gemeinden zusammen und einzeln eine Vision zu haben von einem Mann, der in ihrer Mitte steht. Sonst werden sie nirgendwo hingehen. Sonst werden sie die Vision verlieren. Aber jetzt geht es nicht darum. Jetzt geht es um die Geschichte. Und wenn wir die Geschichte verstehen wollen, wenn wir eine Hoffnung haben wollen in der Geschichte, müssen wir diesen selben herrlichen Mann sehen, der über die Geschichte steht. Haben wir diesen Mann gesehen? Hier ist der Höhepunkt Daniels, wo Daniel lernt von einer anderen Art von Kampf, der hinter den Kulissen vor sich geht. Ein Kampf, wo Mächte damit verbunden sind. Prinzen, Fürsten, die hinter den Nationen stehen. Und Daniel war erschrocken, als er das wahrgenommen hat. Als das, was in dem Buch der Wahrheit ihm geoffenbart war. Wie kann man mit so einer Vision leben? Die Antwort war, diesen Mensch zu sehen, der oberhalb des Flusses stand. Und das ist die letzte Darstellung von Christus in Daniel. Der Mensch oberhalb dieses Flusses. Und wir haben schon den Strom der Geschichte gesehen, die Flut des Krieges. Jetzt die übernatürlichen Feinde. Aber der herrliche Mensch, der über alles steht. Und ich denke, so 600 Jahre später als diese Vision. Es gab eine Gruppe von Menschen, einige Fischerleute und andere. Und sie gingen in einer dunklen Nacht in einem kleinen Boot über den See von Galiläa. Und der Sturm fing an, so stark zu werden, dass sie sehr viel Angst gekriegt haben. Die Kräfte der Natur, der überflutende Strom, schien, als ob es sie bald überwältigen wird und sie zerstören wird. Und meine liebe Leute, manchmal scheinen uns auch die Kräfte der Natur sehr stark. Ein kleines Bakterium im Gehirn. Und wir sind weg. Kleiner Krebs im Magen. So schwach sind wir angesichts dem Strom der Natur. Und hier waren diese beängstigenden Menschen. Und plötzlich sahen sie eine Figur. Ein Mann oberhalb des Stroms. Glaubst du daran, dass es einen Mann gibt, der oberhalb des Stromes des Lebens steht? Und Petrus sah ihn und sagte, Herr, wenn das die Wahrheit ist, darf ich zu dir kommen? Oh, ich stelle mir so oft vor wie Petrus. Er vergaß alle Physik und alles, was er gelernt hat über Schwerkraft und er ging auf das Wasser. Und dann plötzlich hat er das alles erinnert. Und er fing an zu sinken. Und eine Hand kam. Und Petrus hat die Lektion gelernt, dass es nicht nur einen Mann gibt, der ober dem Strom steht, sondern er ist auch fähig, mich dort zu halten. Mein lieber Bruder, meine liebe Geschwister, lass das sozusagen der Höhepunkt für uns sein, als wir in die Zukunft blicken. Wir erwarten einen König, der kommt, aber in der Zwischenzeit, wenn der Strom steigt, er hat die Kraft immer noch, nicht nur selber oberhalb des Stromes zu stehen, sondern uns zu halten. Und wenn unsere Arbeit hier für ihn vorbei ist, dann lässt er uns, wenn er nicht in der Zwischenzeit gekommen ist, lässt er uns zur anderen Seite gehen. Petrus, der oberhalb des Stromes mit Christus gestanden hat, Jahre später, musste gekreuzigt werden. Und der Herr hat ihn nicht davon gerettet. Sein Werk war getan. Diese Welt ist nicht die einzige Welt. Es gibt eine andere Welt. Diese Welt ist nur vorübergehend. Das Geheimnis des Lebens Daniel ist, dass er in dieser Welt lebte, aber nicht für diese Welt. Daniel hat Jeremia geliebt. Und ich will die letzte Verheißung von Jeremia hier lesen. Ich kann mir vorstellen, dass das für Daniel sehr wichtig war. Denn, schrieb Jeremia, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Meine liebe Geschwister, lass das ein Wort für uns alle von dem Herrn. Ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Daniel, du aber, geh hin auf das Ende zu. Und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los. Am Ende der Tage möge Gott uns mit dieser Hoffnung der Zukunft so erfüllen, dass wir auch in unserer Tage, wie Daniel und seine Freunde damals, Zeugnis in der Gesellschaft geben. Gott segne euch alle. Lasst uns mit Gebet abschließen. Herr, wir preisen dich für unsere Gemeinschaft zusammen um dein Wort. Und Herr, du hast uns etwas gezeigt von deiner Macht und Herrlichkeit, wie du über die Geschichte, über die Nationen regierst, aber auch, wie du die Menschen liebst. Du hast uns deine Gnade gezeigt zu Daniel und zu seinen Freunden. Herr, wir bewundern sie. Sie wussten in einer Hinsicht viel weniger als wir. Aber sie lebten viel konsequenter als viele von uns. Herr, vergib uns. Wir verlieren so oft diese ewige Sicht. Und Herr, wir bitten dich, dass durch dein Wort, dass es wird wie ein Licht, das im dunklen Ort leuchtet. Und dass das Licht deines prophetischen Wortes wird so in unseren Herzen leuchten, dass wir den Morgenstern schon in unserem Herzen sehen werden, bevor er buchstäblich kommt. dass du unser Herzen mit Erwartung erfüllst. Aber Herr, wir wollen realistisch sein. Es gibt einige unter uns, die vielleicht mit großen Schwierigkeiten kämpfen, mit Verzweiflung, mit Unsicherheit, vielleicht sogar mit einer gewissen Hoffnungslosigkeit. Und wir bitten dich, offenbare du dich uns allen, damit wir gestärkt werden, wie Daniel gestärkt wurde, als du zu ihm gekommen bist. Lass unser Leben, Herr, bestimmt werden. Nicht durch unsere Umgebung, sondern durch die Vision deiner Ewigkeit und Gnade. Wir danken dir für unseren Herrn Jesus Christus, der als Messias, als der Gesalbte gekommen ist, der gestorben ist auf dem Kreuz, der auferstanden ist, der in den Himmel hinaufgefahren ist. Und eines Tages erwarten wir ihn, zurückzukommen. O Herr, erfülle uns mit einer Erwartung. Herr, es könnte sein, dass du erscheinst heute. Lasst uns bereit sein, dir entgegenzukommen. So segne uns durch dein Wort und hilf uns, Herr, alles zu prüfen. Und wenn ich etwas verkehrt gesagt habe, hilf uns, alles zu prüfen und nur das Gute behalten, damit dir die Ehre kommt. In Jesu Namen. Amen.